Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einem Podcast, der seinesgleichen sucht in der neuesten Ausgabe des Podcast Weltalmanachs wird dieser Podcast als der Proto-Podcast aller Podcasts auf der ganzen Welt geführt. Deswegen ist es sehr schön, dass ihr heute wieder euer Podcast-Abspielgerät auf diese Folge eingestellt und auf Play gedrückt habt, um zu hören, was wir euch hier nun zu berichten haben. Wenn ich sage wir, dann ist das nicht der Pluralis Majestatis, sondern dann bedeutet das, dass ich diesen Podcast nicht alleine mache, weil ich, wenn ich hier alleine wäre, nur ein kümmerliches, kleines, ein Floh wäre auf dem Hund des Vergessens. Aber Gott sei Dank ist dem nicht so, denn mir gegenüber sitzt die Frau, die es regelmäßig schafft, mich zu dem zu machen, für den ihr mich haltet. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
So, und merkst, dass ich immer kürzer werde, aber auch prägnanter in den Aussagen irgendwie so.
Du, also ich kann, glaube ich, im Namen der Hörer sprechen, wenn ich sage, wirklich immer kürzer.
War aber doch sehr niedlich, fand ich.
Ja, das stimmt.
Der Mann, den ihr gerade gehört habt, der mich niedlich genannt hat, völlig zu Recht, ist eine Podcast-Legende. Ohne ihn gäbe es in Deutschland wahrscheinlich gar keine Podcasts.
Du weißt, dass wir das jetzt mit Absicht immer machen, ne?
Ja, ich weiß, ihr seid aber auch nicht die Einzigen, das ist so schlimm.
Er hat mit der Medienkuh bis heute regelmäßig Podcast-Geschichte geschrieben. Er hat mit Radio Nukular den Männergesprächspodcast auf ein neues Level gehievt. Und wir sind froh, dass er heute hier bei uns ist. Denn er ist auch ein extremer Nerd und kennt sich wahnsinnig gut aus in der Welt der Technikfilme.
Technikfilme.
Technikfilme? Ja, also
ist das nicht die deutsche Übersetzung für Science Fiction?
Nee.
Technikfantasie.
Also
Technikfantasie ist eigentlich die Übersetzung von Science Fiction. Er ist ein Experte.
Ausgedachtes.
Der Wissenschaftsfantasie.
Gottes Willen.
Herzlich willkommen, Dominik Hammes.
Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich zwar wie so oft selbst eingeladen, aber hey, es darf einem nichts mehr peinlich sein. Deswegen schön, dass ihr trotzdem gesagt habt, ja, von uns aus gerne, wenn es denn sein muss. Wir nehmen die 50 Euro. Vielen, vielen Dank dafür. Und dazu nochmal kurz, du hast uns eben Männer genannt, bist du bescheuert. Aber danke trotzdem, ja.
Ich sag mal, einfach rein aus einer biologischen Sicht. Ja.
Also da ist auch, wir haben die Antwort aus dem Labor noch nicht. Also, wenn man ehrlich
ist.
Gender ist ja auch Definition. Ich habe immer den starken Eindruck, dass ihr euch als Männer definiert. Insofern habe ich das jetzt einfach mal vorweggenommen.
Man bemüht sich. Also.
Ja. Ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, als erste Amtshandlung, ich weiß nicht, vielleicht bist du jemand, der seit 5 Uhr arbeitet, an einem Montagmorgen mit uns über Star Trek zu reden. Ich freue mich darüber sehr.
Also es ist für Podcaster-Verhältnisse relativ früh. Heute habe ich einen sehr frühen Wochenstart hingelegt, aber das ist nicht die Regel. Ja, also ich habe heute tatsächlich schon mal sowas Ähnliches wie Sport gemacht und habe sogar schon ein, zwei Dinge beantwortet geschäftlich, aber das hier ist meine erste richtige Arbeit heute. Ja, meine Damen und Herren, ich habe das hier als richtige Arbeit bezeichnet.
Naja, aber hallo, also wir haben ja damit die 50 Euro verdient. Also
ja, für jetzt uns ist es richtig.
Nein, also jetzt mal ehrlich, wir freuen uns echt total, dass du dabei bist, weil wir diesen Wahnsinn des Dezember, Star Trek Dezembers mit den 13 Filmen in 4 Wochen, den wir uns vorgenommen haben, zwischendurch 237 Mal bereut haben.
Ihr habt es also unterschätzt.
Weil wir im Schweiße unseres Angesichts versuchen, diese Filme zu gucken, Gäste zu finden, mit denen Termine zu finden und so weiter und so fort. Und sind deswegen extrem dankbar und freuen uns total, weil wir ja auch Leute dabei haben, die, also zum Beispiel Jan Köppen hatte zum ersten Mal einen Star Trek Film gesehen.
Spannend.
Und ich finde diese Mischung aber auch cool und ich finde es aber auch total wichtig, Leute dabei zu haben wie dich und übermorgen auch Bernd Begemann, die tatsächlich auch gerne Star Trek gucken, also mit dem man dann ja auch nochmal auf so einer ganz anderen Ebene darüber sprechen kann, weil ich bewege mich irgendwo dazwischen, ich gucke es wahnsinnig gern, ich liebe es. Ich habe mir auch vom Internet bestätigen lassen, dass ich mich Trekkie nennen darf.
Das habe ich dir doch auch schon bestätigt.
Ja, aber du bist, da hast halt überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst, deswegen weiß ich nicht, ob du da die Instanz bist, das zu bestätigen.
Das ist eine völlige Unverschämtheit, wie hier mit meinem Trekkie-Tum in diesem Podcast umgegangen wird. Liebe Leute, das jetzt mal vorweg, bevor wir hier heute loslegen. Ich bin hier natürlich die Instanz, wenn es um Trekkie, wenn es um das Star Trek-Universum geht. Ich bin der Einzige hier im Raum, der TOS komplett gesehen hat.
Bin ich mir sicher, ja.
Ich weiß um die Tribbles, ich weiß, dass ich weiß, dass Lorca der beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise befehligt hat. Insofern habe ich jetzt hiermit meine Expertise schon mal bewiesen und I rest my case.
Gern auch für immer.
Nicht rest in peace.
Also,
dann habe ich es falsch verstanden.
Man muss das ja nicht in einen Nerd-Gemächt-Vergleich ausarten lassen, das bringt ja überhaupt nichts. Also, das kann man ja alles, also Wissen kann man nachschlagen. Ja, das ist heutzutage auch nicht mehr so spannend. Dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, ja, ich habe den Wikipedia-Beitrag aber auswendig gelernt. So, okay, danke. Sorry.
Es darum geht um die Emotionen zwischen den Zeilen.
Genau, finde ich auch.
Sag mal, du bist ja richtig Fan, ne? Und ich glaube, ich habe zwischen den Zeilen, wo wir dabei auch gerade sind, gelesen, dass das jetzt nicht dein Lieblingsfilm ist von den Star Trek-Filmen.
Also, man muss dazu sagen, also ich glaube, die kompakte Zusammenfassung, gestern ist mir dieser Satz tatsächlich eingefallen, der ist nicht so genial, aber ich finde, um Star Trek 5 gut zu finden, muss man Trekkie sein. Weil auch unter Star Trek-Fans ist es so, es ist schon nicht der geilste. Ja, es ist schon der, wo Shatners Ego einfach so im Zentrum von allem steht, gefühlt, und man so sagt, ja, aber ich mag halt die Figuren und es gibt ein paar schöne Momente und das Herz geht so ein bisschen auf, aber es ist jetzt plotmäßig, kann man es wegwerfen eigentlich, und ein anderer Regisseur hat vielleicht auch einen geileren Film gedreht. Deswegen, man ist schon so ein bisschen kritisch, was das Ding angeht, aber man muss auch sagen, wenn man gewohnt ist, dass jeder zweite Film, zumindest bei den klassischen Star Trek-Filmen, nicht so geil ist, dann geht's noch. Also der macht wenigstens irgendwie Spaß, der ist lustig. Ich finde zum Beispiel den ersten unfassbar langweilig. Ich finde, die Suche nach Mr. Spock ist so, ja, so ein Füller. Ja, das muss man halt abhaken zwischen den zwei Filmen, die gut sind. Und der hier ist jetzt eben einfach so ein bisschen lächerlich, wenn man mal ehrlich ist.
Ist auch am Ende, haben wir uns auch ein paar Mal angeguckt, so, ich hatte das auch vergessen. Ich habe den wirklich vor sehr, sehr langer Zeit das letzte Mal gesehen und dachte so, ach gucke.
Ach guck, was ein Quatsch. Wer hätte
das gedacht, dass sie das wirklich machen.
Also ich wundere mich doch gerade sehr, dass hier jetzt so getan wird, als wenn Shatners Ego den Film, also der hat doch gar kein Ego, der stellt sich doch immer in den Dienst der Sache.
Die Sache ist sein Ego.
Ja, stimmt. Meint ihr, dass es einen Moment gab während der Entwicklung des Films, in dem Shatner gedacht hat oder gehofft hat, dass das sein Gesicht da am Ende ist, das Große?
Ich hatte es sogar so in Erinnerung. Also dass er, also dieses Gesicht ging, also wir machen das anscheinend einfach von vorne nach hinten, das ist auch egal. Ganz kurz nimmt er die Form von Spocks Bruder an, und ich hatte so eine Erinnerung, dass er das Gesicht von Shatner annimmt und quasi die gleiche Aussage macht, das ist doch das Gesicht, das du ja eigentlich erwartet hast, weil das eigentlich viel besser gepasst hätte. Das wäre eigentlich wirklich eine gute Idee gewesen, zu sagen, ja, bei deinem großen Ego, so erwartest du doch, dass Gott aussieht. Ja, und ich hätte
auf jeden Fall ein gutes Making-of wahrscheinlich auch
gewesen. Ja, und ich hatte das wirklich so in Erinnerung, warum auch immer, weil ich habe ihn gestern nochmal geschaut, nach Jahren wieder, und ich wusste eigentlich noch alles, nur das hatte ich falsch in Erinnerung. Aber tatsächlich wäre das doch die viel geilere Interpretation gewesen, weil mit dem Bruder von Spock, dessen Namen ich schon wieder fast vergessen habe, weil das ständig passiert bei mir, da hat man einfach noch keine
Cyborg?
Verbindung aufgebaut.
Cyborg.
Ja, Cyborg, genau, da ist es. Und den kennt man ja noch gar nicht so lange. Also man hätte ja viel eher bei Kirk gesagt, ja, so wie der sich den ganzen Film über schon benimmt und die anderen Filme auch über. Aber hey, ich meine, er hat Regie geführt, er ist Hauptdarsteller, er hat mit einem Drehbuch geschrieben. Das kann man jetzt ihm vielleicht auch nicht abverlangen, dass er da so viel Selbsterkenntnis reinlegt. Ich weiß es nicht.
Also ich finde das ganz schön gemein, wie ihr hier über diesen Film sprecht. Da trennt sich mal wieder die Trekkie-Spreu vom Weizen. Ich finde, der Film hat extrem viele Ebenen. Es ist auch eine überdeutliche Religions-Sekten-Scientology-Kritik meines Erachtens nach in diesen Film verpackt. Und was ich zum Beispiel genial finde, schon mal einfach nur so eine kleine Anfangsgenialität, mit der ich euch jetzt hier überraschen werde an diesem Montagmorgen, dass man kann sich den Namen von Spocks Bruder so einfach merken, indem man einfach sagt, dass man ein Ei in Spocks Namen packt. Dann hat man nämlich Cypok und dann hat man den Namen seines Bruders. So, ich sehe eure Minds geblowt.
Ich knabbere noch daran, wann bei dir eine sehr offensichtliche zu einer sehr banalen Religions- und Sektenkritik wird. Aber es ist okay. Also ich habe keinerlei ernste Probleme mit diesem Film. Ich habe immer Spaß, wenn ich ihn gucke. Aber es ist einfach eine, ich glaube, sie hatten in Star Trek 4 gemerkt, hey, wisst ihr, was die Leute von uns wollen? Gute Gags. Ja, Star Trek 4 ist ja sehr witzig, also wirklich funktionierend witzig. Und Star Trek 5 ist auch witzig, aber oft auch unfreiwillig, muss man leider sagen.
Das stimmt, wir haben bei Star Trek 4 auch, die alten habe ich wirklich alle lange nicht gesehen. Ich habe auch wirklich herzlich gelacht an Stellen, wo es vorgesehen war.
Ja.
Das
da hat mir eine Pille gegeben und ist mir eine neue Niere gewachsen. Ist einfach, jedes Mal. Ich lächle also zumindest.
Nils und ich sind ja große Pille-Fans.
Ey, bester Mann.
Und in dem Film, muss man ja mal sagen, ist sein Style-Game on point. Also diese erste Szene schon, wo er einem völlig realistischen Kletterszenario von Kirk an der Wand voll Kirk als Mission Impossible Tom Cruise absolut realistisches Szenario, dass er diese Wand, die ja ab und zu die Kamera so runterpennt, so hochgeklettert ist von alleine. Sehe ich total. Und Pille ist unten mit einem wahnsinnig coolen Style und ist halt wie immer wütend. Das ist ja sein Default irgendwie Mechanismus, dass er auf alles wütend ist. Aber ich finde ihn super. Ich finde die alle super.
Die Charaktere. Ich finde auch
die Idee gut, dass die drei in Urlaub zusammen
waren. Ja, die Charaktere sind die absolute Stärke des Films. Also wenn man diesen Film guckt, als Fan ist man ja schon so, ich liebe einfach die Figuren und das macht der Film absolut richtig. Der Fokus dessen, was wirklich gut ist, ist einfach die Interaktion zwischen den dreien. Noch nebendran ein bisschen Scotty, der unheimlich niedlich ist in diesem Film. Und Uhura ist auch cool hier. Also Sulu und Chekhov, wie immer, so ein bisschen die Arschkarte gezogen leider. Obwohl die auch gut wegkommen. Und ich mag die Interaktion zwischen den dreien. Ich mag es, dass der Film so eingeklammert ist mit diesem Lagerfeuer-Ding. Ich finde es unfassbar seltsam, weil ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Deutsch oder Englisch geguckt habt. Und ich habe sehr lange gedacht, dass es ein Fehler der deutschen Übersetzung ist, dass er sagt, lass uns eine Marshmallone rösten. Aber er sagt es im Englischen auch falsch.
Ja. Wir haben es auf Deutsch geguckt, aber ich habe es auch nachgeschlagen, weil ich genau wie du mich gefragt habe, hä?
Ja. Und ich habe halt jahrelang einfach gedacht, ach, die Synchro, die haben dumm übersetzt, die wissen nicht, was ein Marshmallow ist. Tut mir leid, ja. Ich habe die deutsche Synchronindustrie oftmals in Kritik, aber in dem Fall wirklich mea culpa.
Aber es muss halt auch mal passieren, wenn sie halt irgendwie 20 Sachen falsch machen, dann mal eine richtig, dass sie es bei der einen dann halt auch.
Ja. Aber in dem Fall, es kam mir sogar im Englischen nicht so ganz rüber, dass man nicht vergessen hat, wieso hat Spock jetzt falsch recherchiert? Das passiert doch im Leben nicht, ja. Weil Pille ihn verarscht ihn ja so ein bisschen, weil ganz ehrlich, DeForest Kelly ist einer der besten Schauspieler, die da mitmachen. Das Problem
mit
ist.
Mit dem witzigsten Vornamen, finde ich.
Ja. Vor allen Dingen, wenn ein Deutscher versucht, das auszusprechen. DeForest. Schön.
DeForest.
Einfach schön.
Stimmt. Ja, also ich finde auch, also wir sind, für Nils ist es ja so ein bisschen, du guckst eigentlich die Filme alle zum ersten Mal, oder?
Ja, also ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich die alle schon geguckt habe.
Jetzt mal, Nils, jetzt hau mal die Ironie aus dem Fenster, ich will das jetzt wissen.
Bei vielen ist es so, dass ich sie sicherlich schon mal gesehen habe, aber mich nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Ich werfe die auch alle durcheinander. Mhm. Es gibt immer so Versatzstücke, die ich sehe, wo ich denke, so, ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich glaube, viele habe ich auch einfach halb gesehen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass damals, und das ist nun wirklich lange her, aber in der Maske von Viva lief immer, weil da war ja so ein Sendezentrum und da war so ein Fernseher, der war quasi an das Sendezentrum angeschlossen. Und deswegen hatte man da ein unverschlüsseltes Premiere-Signal und deswegen lief den ganzen Tag Premiere in der Maske rauf und runter. Und da bin ich manchmal nach der Aufzeichnung bei irgendwelchen Filmen hängen geblieben, weil die dann gerade liefen und irgendwie spannend waren. Und da habe ich tatsächlich auch 2, 3 Star Trek-Filme gesehen. Daran kann ich mich erinnern. Aber es ist jetzt natürlich auch schon wieder, da war ich 17, oh Gott, lass mich gar nicht zurückrechnen, wie lange das her ist. Deswegen, ich kenne so Versatzstücke, ich habe bei vielen Filmen das Gefühl, ich kenne sie, bei manchen Filmen trügt mich das dann. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei 4 gedacht, habe ich schon gesehen. Und als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, aber wann kommt denn jetzt endlich die Szene mit Spock als Cowboy? weil ich so in Erinnerung hatte, dass die durch die Zeiten reisen, anstatt nur einen Zeitsprung zu machen. Also es gibt da ein großes Durcheinander in meiner Rezeption der Star Trek-Filme.
Wir haben auch danach überlegt, gibt es irgendwann irgendwo Spock als Cowboy? Oder hast du
bestimmt in der TOS. Bestimmt, da gibt es schon also, eine Folge auf dem Western-Planeten.
Es gibt eine Western-Folge. Ich weiß nur nicht, ob Spock dann irgendwann im richtigen Outfit um die Ecke kommt, aber es gibt definitiv eine Western-Folge, so ein klassisches Set, wo man sich fragt, wie konnten die Leute je glauben, dass das ein anderer Planet ist.
Ja.
Aber also so mit diesem Tequila Sunrise-Hintergrund im Studio, das war immer wieder schön.
Das ist auch das Schöne an TOS, dass die ganz oft sieht man irgendwie so, dass die gesagt haben, was machen wir heute? Ja, guck mal, hier ist gerade eine Westernstadt aufgebaut hinterm Studio. Ja, komm, machen wir Western-Folge und so.
Warum auch nicht? Ja, es ist ja Star Trek. Also gerade im Original muss man ja auch sagen, das ist, wie alt das einfach ist. Das darf man nicht vergessen.
Das ist wirklich alt.
Ich habe heute
früh im Bett so ein, gab es auf der, warte mal, irgendeine, weiß ich auch nicht, Internetseite. Das Internet weiß ja, wie das Internet über alles Bescheid weiß, dass ich gerade Star Trek gucke. Und deswegen kriege ich andauernd auf Twitter so Quizze eingespürt von irgendwelchen Webseiten, so was für, wie großer Trekkie bist du wirklich? Und da habe ich heute früh so einen Test gemacht noch im Bett.
Ich kriege immer nur Werbung für irgendwelche Sammelscheiße, die ich dann kaufen soll. Also wirklich, seit ich jetzt Star Trek 5 geguckt habe, gestern Abend schon 5 Werbeanzeigen, kauf doch diese Sammelfigur.
Ja, ist krass, ne? Und ich hatte 9 von 12 Fragen richtig und ich dachte, es hat 69 gestartet, aber es ist ja schon 66 gestartet.
Ja.
Es ist wirklich, und wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, zwischen der letzten Folge von TOS und dem ersten Film waren 10 Jahre.
Ja, und die gab es ja auch nur, weil Star Wars erfolgreich war. Paramount war so, was haben wir denn Sci-Fi-mäßiges noch rumliegen? Oder so, ja,
Star Trek. Wir haben doch auch mal was mit dem Raumschiff gehabt.
Ja, also die haben unsere Idee geklaut oder was. Und entsprechend hat Star Wars in der Hinsicht Star Trek gerettet. Das darf man nicht vergessen. Schön.
Find's okay.
Ich find's voll okay. Ich mag ja beides. Ich bin ja einer der wenigen.
Ich mag auch beides total. Ich glaube, ich mag Star Trek auch, aber deswegen etwas oder bin etwas emotionaler, weil ich damit einfach logisch viel mehr Zeit verbracht habe, weil es einfach durch die Serien man viel mehr und einfach eine viel engere Verbindung zu den ganzen Charakteren habe. So.
Seit 1, 15 Uhr, Montag bis Freitag, durchgesuchtet. Immer vor den Hausaufgaben.
Ja, das, wer soll dir das denn jetzt glauben?
Meine Mutter wird es bestätigen. Die würde nämlich sagen, jeden Tag der gleiche Streit.
Ich habe früher immer mit meiner Mutter vor den Hausaufgaben Hey Dad geguckt. Das lief immer im ersten. Und das war so eine australische Sitcom, so eine mit so einer Familie, die hatten so einen Trottelnachbarn und so. Und dann es war halt alles so sehr ein bisschen cheesy, irgendwie aber auch ganz witzig. Und dann kam irgendwann raus, dass dieser titelgebende Dad aus dieser Familie auch pädophil ist. Und dann war die Serie plötzlich vorbei.
Oh Mann.
Urplötzlich.
That escalated quickly.
Ganz schnell gegoogelt, weil ich zuerst gedacht habe, das wäre Rock'n'Roll Dad, was aber eine viel spätere Sitcom war. Und Hey Dad hatte 291 Folgen.
Na. Das haben sie aber spät rausgefunden.
Allerdings.
Schade.
Ja.
Puh.
Kommen wir mal zurück zu unserem Film, in dem wir übrigens bei der anfänglichen Kletterpartie extrem coole Raketenschuhe von Spock gezeigt kriegen.
Ob die nochmal vorkommen?
Ob die wohl nochmal vorkommen? Könnte das eine Anmeldung sein? Nein, das ist einfach nur eine kleine Gadgeterie am Anfang.
Ich hatte aber auch Adam West Flashbacks, weil man sieht ja zuerst den, ich vermute, es war kein Stuntman von William Shatner, der da rumgeklettert ist.
Natürlich nicht.
Und dann sieht man aber von der Seite, nämlich als Leonard Nimoy mit den Raketenstiefeln hochkommt, sieht man schon, okay, das ist jetzt wohl Studio, denn jetzt wird ja gesprochen, da muss man ja durchatmen, das kann man ja Shatner nicht auch noch zumuten. Und das sah schon so ein bisschen aus wie die Kletterwand, von die Adam West immer gegangen ist. Auch wenn er hier gehangen hat, durchaus, weil sonst, glaube ich, mit den Stiefeln nicht so ganz klappt. Aber war sehr schön. Also ich fand das, was für den Stand der Technik damals alles sehr gut ausgesehen hat.
Finde ich, also das finde ich, kann man bei den Star Trek-Filmen sowieso sagen. Ich finde, dass die nach hinten raus ein bisschen abkacken, was so modernes Aussehen betrifft. Aber so die anfänglichen finde ich alle irgendwie, finde das Raumschiff ist immer super inszeniert, das sieht cool aus, wie es durchs All fliegt und so. Das ist immer alles State of the Art irgendwie, finde ich.
Das sind ja auch gute Modelle gewesen, sie waren ja richtig groß. Man sieht halt Stop-Motion-Animationen, gerade wenn die Waffen von Bird of Prey feuern. Heutige Wahrnehmung ruckelt das halt so ein bisschen, aber wenn man da früher noch die alten Sehgewohnheiten drin hat, dann ist man so, ja, so hat das halt auszusehen, wenn ein Raumschiff schießt. Ja, das zuckt halt ein bisschen. Und ich bin da auch immer ganz zufrieden. Also auch wenn ich rückwärts gehe, gerade die Filme, das Budget war auch, glaube ich, beim ersten Star Trek sau hoch, was die Special Effects anging. Aber gerade der erste war ja, tut mir leid, dass ich jetzt zurückgreifen muss, aber der erste Star Trek Film ist ja wirklich ein Werbespot für die Enterprise. Also einfach nur, hier, da ist sie. Geile Musik.
Nicht aufgehört.
Ja, dachte, geiles
okay,
Schiff.
Haben wir jetzt gesehen.
Aber danach kann man auch aufhören. Also das ist das Beste am Film, leider.
Du fandst ihn ganz gut, Nils.
Ich fand den gut.
Mhm. Echt?
Nils fand ihn super. Der hat ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, der fand ihn super.
Aber ich finde auch, ich meine, man muss
Er hat ihn auch als was anderes gesehen als wir.
wenn man Star Trek so ein bisschen, sagen wir mal, popkulturell einordnet, dann ist das ja eine Serie, die damals Mitte der 60er natürlich quasi auch extrem in die ganze Hippie-Kultur gecrashed ist und, und da ja auch eine riesige Anhängerschar gefunden hat. Also Hippies fanden ja die Idee total geil, also haben irgendwie einen gekifft und haben dann Star Trek geguckt und gedacht, ey geil, ey, durchs All fliegen, boah, Hammer und so. Das hat ja da irgendwie sehr gut mit korrespondiert, auch mit LSD-Selbstversuchen und so, was Star Trek natürlich irgendwie eine willkommene Begleitmusik sozusagen. Und deswegen, und ich finde, dass der erste Star Trek dem so ein bisschen noch Tribut gezollt hat. Also da merkt man noch so dieses Hippie-eske, auch unbedingt der Friedenswille und diese, im Grunde genommen ist das ja eine Lavalampenoptik, die da extrem zelebriert wird. Und deswegen gefällt er mir so gut, weil der ganze Film riecht extrem nach Patchouli.
Das stimmt. Also er ist schon in seiner Zeit so ein bisschen fest. Und mein Problem ist, dass ich natürlich rückwirkend aus einer Zeit betrachte, wo ich weiß, dass der Typ, der da Kommandeur der Enterprise ist, einfach später der Vater bei eine himmlische Familie war. Und das kann ich ja nicht mehr ernst nehmen.
Apropos Pädophilie.
Das auch noch. Ja, das kommt dann dazu und dann bin ich halt raus. Dann gucke ich die ersten 20 Minuten und bin ich so, jetzt kaufe ich mir auch so eine geile Constitution Class und dann schalte ich den zweiten ein.
Ich finde auch, dass die viel gescholtenen Uniformen aus dem ersten gar nicht so schlecht aussahen.
Die sehen nicht schlecht aus,
aber es
fühlt sich einfach nicht an wie eine Star Trek-Uniform.
Das waren die, wo die Crew danach gesagt hat, wenn die Uniform bleiben, kommen wir für einen zweiten Film nicht wieder.
Die Uniformen sehen eigentlich okay aus, aber sie sehen für mich nicht aus wie Star Trek-Uniformen.
Das stimmt, die waren auch so hellblau, kann es sein?
Die waren insgesamt so hell. Ich glaube, die waren fast schon weiß. Ich muss mal
das eigentlich wie die Uniformen, die immer anziehen, wenn die so auf Hochzeiten und Empfänge gehen und so.
Ja, die hatte noch einen speziellen Namen, habe ich völlig vergessen.
Aber es waren auch diese Overalls, die im Schritt dann auch immer sehr eng waren.
Auch deswegen hat es dir gefallen, oder was?
Von Camel Toe bis...
von Camel Toe.
Wie heißt das eigentlich bei Männern? Wie heißt eigentlich Camel Toe bei Männern?
Wurst? Ich habe keine Ahnung.
Nutcracker oder keine Ahnung.
Und ab heute heißt es ja. So. Ich habe hier noch die Notiz, also wir besprechen natürlich den Film immer nicht in aller Gänze, sondern Sachen, die wir besonders gut finden. Deswegen, also ich glaube, wir können ja vielleicht einmal die Grundstory so in zwei Sätzen sagen. Also was so die Prämisse ist und was so passiert und uns dann vielleicht an den einzelnen uns hervorstechenden Szenen abarbeiten. Ich habe hier zum Beispiel, ich möchte sehr gerne über Kirks Logbuch sprechen.
Okay, das ist jetzt nicht das wichtigste Detail, finde ich, aber da können wir gleich drüber reden.
Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass es wirklich aussieht wie ein Buch, was er dann auch zuklappt.
Ja, aber das hatten sie ja tatsächlich sehr häufig, also als Requisite. Man hat es nur selten so in Nahaufnahme gesehen.
Wie dieses Ding da so, wie in so einem Zeichentrickfilm rausgesprungen kommt.
Ja, das war leider der Höhepunkt des Slapsticks, der keinen Sinn ergeben hat. Dass dieses Ding bewegliche Bauteile haben soll, das glaubt doch kein Mensch.
Die vor allen Dingen rausgesprungen kommen, wenn sie nicht mehr funktionieren.
Ja. Soll ich versuchen, die Story zusammenzufassen?
Ja, oder mach
die
das gerne.
Erstmal nicht zu vergessen, am Ende von Star Trek 4 gab es ja eine neue Enterprise, optisch baugleich mit der davor, heißt jetzt NCC-1701A, da geht's los mit den Buchstaben. Von der haben wir noch nicht so viel gesehen, das ist jetzt aber das aktuelle Schiff. Der Film beginnt aber, während eigentlich alle im Urlaub sind, zumindest die Brückenoffiziere und der Rest und insbesondere Scotty muss dafür sorgen, dass diese sehr schlecht zusammengebaute Enterprise irgendwie funktioniert. Wie Scotty so schön sagt, weil es für den Plot halt wichtig ist, der Antrieb funktioniert wunderbar, der ganze Rest funktioniert nicht so gut. Und er schraubt dann die ganze Zeit wie wild dran rum, sorgt für ein paar schöne Gags. Währenddessen in der neutralen Zone zwischen Klingonen, Romulanern und der Föderation gibt es den Planeten des galaktischen Friedens. Ich habe den Namen aber leider vergessen. Dort sind immer ein Botschafter dieser drei Fraktionen zugegen. Und wie es der Zufall so will, damit auch hier der Plot schön expositorisch erklärt werden kann, kommt gerade eine neue Botschafterin der Romulaner und dann sitzen da drei Leute, die genau wissen, worüber sie gerade reden. Trotzdem erklären sie nochmal alles, damit wir auch auf dem Stand sind. dass dieser Planet eigentlich ziemlich abgefuckt ist und dieser Name Galaktischer Frieden, naja, das hat alles nicht so gut funktioniert. Drumherum, die Einheimischen haben sich selber Waffen gebaut, obwohl sie verboten waren, und das ist alles mehr so Mad Max Country. Und in der Gegend landet dann der Bruder von Spock, wir wissen das aber noch nicht, mit dem wunderschönen Namen Cyborg, und fängt auf einmal an, den Leuten ihre Ängste nicht zu nehmen, sondern sie damit zu konfrontieren, und dadurch schließen sie sich ihm an in einer sektenartigen Manier, und er möchte ein Raumschiff irgendwie zu sich bringen, nimmt deswegen die Botschafter Geisel und weiß, also mindestens eine von den drei Fraktionen wird schon ein Raumschiff schicken. Mit diesem Raumschiff möchte er zum Zentrum der Galaxis, denn dort angeblich gibt es dann diesen einen Planeten, auf dem Gott wartet. Einfach nur wartet, dass endlich der Bruder von Spock kommt, warum auch immer. Und dazu muss ein Raumschiff eine Barriere durchbrechen, die noch nie irgendein Raumschiff durchbrochen hat, die noch keine Sonde kam je zurück. Und so ein mystischer Platz, von dem wir vorher noch nie in Star Trek gehört haben. Und da ist er jetzt. Und da geht die Reise auch hin. Und leider, der Plot zerwuselt sich dann so ein bisschen gegen Ende, finde ich. Aber geht gut aus. So viel kann ich schon mal sagen.
Ja, ich hatte da auch sehr, sehr viele Fragen zu. Also erstmal zu dieser, aber vielleicht ja wahrscheinlich, lass uns mal auf diesem Planeten anfangen, der ja wirklich sehr, also einerseits sind da ja, also lass mich
heißt
mal.
Heißt er nicht Chakari?
Also das ist der, auf dem sie, zu dem sie hinterher wollen. Das ist da wo das Gott auf sie wartet.
Genau, das ist der letzte sozusagen.
Achso, ja genau, den meinte ich auch. Ja.
Ich stelle jetzt mal eine ganz dumme Frage, wo ihr beide jetzt vielleicht gleich die Augen rollt, aber ich tue es trotzdem. Mhm. Was war denn, welche drei Brüste waren denn zuerst da? Also die von Total Recall
oder Star Trek. Ja, der Star Trek ist ja gerade schon 89.
Ja.
Total
Recall 90.
Da ist der Total Recall davor.
Wieso? Ja. Total Recall ist doch von 1990.
Echt?
Ja. Also ich habe es gerade nachgeguckt, nicht, dass ich das auswendig gewusst hätte.
Ja, weil es ist ja, also es ist ja bei Total Recall immer sehr ikonisch gewesen, diese drei Brüste.
Ja, die waren aber auch.
Wir sie ja hier schon.
Ich hatte schon völlig vergessen, dass es hier in dem Film drin war. Ich habe ihn gestern gesehen. Bei Total Recall ist es ja gefühlt eine Detailaufnahme.
Ja. Also. Aber trotzdem ist es ja, taucht es ja immer, wurde es ja in der Popkultur immer wieder zitiert. Und hier ist es ja sogar so eine Cats-Version von.
Ich habe mich auch, hier beim Gucken von Star Trek 5 gefragt, warum der im Untertitel nicht heißt Star Trek 5 Angriff der dreibrüstigen Katzenstripperin.
Und vor allen Dingen, sie muss eine sehr krasse Katzenallergie haben. Ja? Shatner wirft die einfach in dieses Planschbecken-Billard-Ding sofort tot. Also ich weiß nicht, was da passiert.
Es war wohl das siebte Leben.
Die Katze hat 9.
Ich wette, 9 haben die.
Also das 9.
Konzentrier dich bitte mit. Ja. Ich wette übrigens den Namenvorschlag, den du gerade gemacht hast, den ich jetzt vergessen habe, aber.
Angriff der dreibrüstigen Katzenstripperin.
Genau, war 100 pro mal eine von Shatners Ideen, kam leider beim Studio.
Ich glaube, es war Shatners einzige Idee. Dann hat er gesagt, dann baue ich es wenigstens ein.
Sein erster Drehbuchentwurf, da war nur diese Szene drin. Nur die ging anders aus.
Die hat auch dann 1,5 Stunden gedauert.
Ja, ja. Oh Gott, mein Hirn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich hab's noch nicht, Leute. Ich hab's noch nicht. Ja, und dann kommt die Mannschaft auf diesem Planeten an und wir sehen erstmal, um die Bösen abzulenken, eine Art Verführungstanz von Uhura.
Ja.
Interessant.
Erstmal Uhura, ne? In diesem Film graue Strähnchen.
Stimmt.
Ja, aber es
im
steht
nächsten
ja.
Film hat sie wieder schwarze Haare.
Ja.
Ja, aber es steht ja mit den grauen Strähnchen.
Das sieht super aus.
Es sieht super aus. Es kommt ein bisschen von jetzt auf sofort. Vor allen Dingen, weil sie im nächsten Teil wieder komplett schwarze Haare hat. Aber es sieht super aus.
Also, kann man mit den Haaren machen, was sie will. Mensch.
Aber Star Trek 5 spielt doch irgendwie eine Woche nach Star Trek 4, wo sie ja noch nicht grau war.
Ja, ist doch egal. Ist halt zum Friseur gegangen. Also jetzt müssen wir da wirklich nicht noch Continuity-Fehler finden zwischen Star Trek 4, 5 und 6. Also ich bitte euch.
Ich finde es gerade super. Ich habe mich auch gefragt, wie es eigentlich passieren kann, dass man eine nigelnagelneue Enterprise den hinsetzt und die komplett so gar nicht geht. Oder ob das quasi Scotty nur so ein bisschen so eine Scotty-Art ist, zu behaupten, dass sie gar nicht geht, weil sie nicht so geht, wie er es gern will.
Ich glaube, also ein bisschen ist es beides, weil man sieht ja, dass einige Dinge einfach nicht funktionieren. Aber ich glaube ja, die waren so, ach fuck, die haben alle überlebt. Haben wir gerade irgendein Schiff fertig? Pinseln einfach den Namen drauf, schnell. Und dann haben sie da schnell Enterprise draufgeschrieben und ab ging's. Weil das ist ja so die Standardklasse Raumschiff zu dem Zeitpunkt. Von daher war das wahrscheinlich schnell erledigt.
Stimmt, Kirk setzt sich ja dann noch hin und sein Stuhl quietscht und klappert.
Der wirklich, der Stuhl des Captains ist also durchgehend durch Star Trek ab diesem Moment auch immer wieder Thema. Ja, also in Generations ist es, glaube ich, wo Scotty irgendwann, weil Shatner immer wieder aufsteht. Ich sage mal Shatner statt Kirk, was ist los? Kirk will immer wieder aufstehen und sagt, Captain, ist irgendwas mit ihrem Stuhl nicht in Ordnung? Dann kriegt Picard in einer leider geschnittenen Szene auch noch einen Sicherheitsgurt auf seinem Sitz. Es ist einfach auch in der Echtwelt. Es gab immer wieder Gerüchte, dass der Film konnte nicht fertig gedreht werden, weil der Stuhl kaputt war. Dann hat man von der Serie einen Stuhl rangekarrt, die gerade lief. Ich so, oh Gott, es ist doch nur ein Stuhl. Immer so ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wieso. Und warum weiß ich das alles? Das ist ja noch viel, viel wichtiger. Warum weiß
ich
das alles?
Aber deswegen bist du heute hier. Weil was man ja nichts mehr liebt als Science-Fiction-Fan, ich zumindest, ist Trivia.
Ja.
Ich bin großer Trivia-Fan.
Star Trek war ja auch, die Star Trek-Filme sind ja auch immer sehr zeitgeistig. Also es wird in jedem Film, der greift immer irgendwas super Aktuelles auf. Deswegen sind die auch eigentlich sehr schlecht gealtert. Da ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also jetzt in dem Film zum Beispiel ist es so dieses Free-Climben. Das war so super angesagt Ende der 80er. Da war das so eine coole Sache, die man so gemacht hat. Oh. Und so. Deswegen muss Kirk auch unbedingt Free-Climben am Anfang des Films. Ich glaube, dass das auch so ein Zeitpunkt ist, in dem so Diskussionen anfingen über so Made in China, also dass es so, dass es quasi immer Billigwaren gibt, da hat man früher in den 80ern gar nicht drüber nachgedacht und dann ging plötzlich dass die Leute angefangen haben, so mehr auf Qualität zu achten und so. Das ging so Ende der 80er, Anfang der 90er los. Und da spielt das, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, dass immer so eine Kopie dann immer so ein bisschen schrottiger ist als das Original sozusagen. Deswegen ist da die Enterprise die ganze Zeit auch so ein Schrottgefährt. Und was ich auch noch eine extrem zeitgeistige Anspielung in diesem Film finde, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist es gibt am Anfang so eine Barschlägerei, die lämste Barschlägerei aller Zeiten ist. Ja. Allerdings in einem Laden oder in einer Stadt, die voller Bars ist und Vergnügen und aber auch so unterwältig und ein bisschen zwielichtig alles und so. Und diese Stadt heißt Paradise City. Und das 2 Jahre nachdem ganzen Roses Appetite for Destruction veröffentlicht haben.
War schon raus. Das habe ich mich gestern gefragt, habe es nicht nachgeguckt. In meinem Kopf lief nämlich immer, wenn sie den Namen gesagt haben, lief der Song. Jedes Mal.
Genau. Ja, genau. Und man merkt, dass die sich davon, also dass sie sozusagen auch die Stimmung dieses Songs da in die Location retten wollten. Also hat er wahrscheinlich beim Drehbuchschreiben die ganze Paradise City oder eben das ganze Roses-Album gehört und dann da die Stadt dann einfach so genannt.
Den Song gehört, dann das Drehbuch geschrieben, die tolle Katzenfrau reingebaut. Das kann schon sein. Aber ich habe bei der leicht kaputten Enterprise eine andere Theorie. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel in Richtung dieses typischen Tropes, den man früher in den 80er, 90er Jahren oft hatte in Filmen, in denen Autos mitgespielt haben, das immer zum falschen Zeitpunkt nicht angesprungen ist. Und genau das ist es hier ja auch. Also es hilft in Anführungsstrichen ja dem Plot, weil die Enterprise die Hälfte der Zeit Dinge nicht tun kann, die sie sonst immer tun kann. Es kann nicht gebeamt werden und solche Geschichten, damit es ein bisschen schwieriger für alle wird. Und ich finde es trotzdem schön, wie stark du da reinlesen möchtest auch. Also ich finde das richtig geil.
Ich habe noch gar nicht alle Interpretationsebenen dieses Films aufgemacht. Aber
Moment, das Freeclimbing, bevor ich es vergesse. Guter Hinweis, habt ihr zufällig dieses Video gesehen, was ich gestern Abend noch getwittert hatte? Es gibt ein ganz tolles Video, müsst ihr einfach bei YouTube mal Shatner Star Trek 5 Freeclimbing. Es gibt so ein, ich glaube, es ist sogar 10 Minuten lang, bin mir nicht sicher, aber zwischen 5 und 10 Minuten, wo William Shatner nur darüber redet, warum Kirk hier freeclimben muss. Und dann sagt er irgendwann, make love with the mountain, be one with the mountain, become the mountain. So was ist wirklich unfassbar. Es ist einfach Shatner auf 100.000%. Da geht einem ein bisschen das Herz auf.
Ach, ich liebe den so.
Kirk hat ja auch, als er dann auf die Enterprise schnell kommt, weil sie müssen dann schnell los, auch noch das T-Shirt an Go Climb a Rock.
Genau, stimmt.
Er sah, also es gab auch noch nie und ich glaube auch danach selten einen Star Trek Film, wo die Figuren, wenn sie in ihrer Freizeit sind, so Klamotten anhatten, die man heute auch tragen würde. Die hatten Jeans an, das kommt fast nie vor. Und dieses T-Shirt könnte ja also irgendwann seit der Erfindung des T-Shirts irgendwann gedruckt worden sein. Das würde ja heute noch irgendwie in die Welt passen. Und das ist ganz, ganz selten bei Star Trek der Fall, dass die Klamotten aussehen, als würden sie bei uns nicht auffallen. Man denke nur an Star Trek 4 mit den lila Uniformen, die auch nicht sehr schön waren, muss man leider sagen.
Ja, wo man sich auch so denkt, wenn ihr wisst, wie quasi freizeitmäßig anziehen geht, dann macht das doch, wenn ihr die Erde in den 80ern besucht. Nur so als Idee.
Gerade Spock mit seinem weißen Vulkanier-Outfit war ja schon so.
Wobei der noch fast am wenigsten aufgefallen ist in der Hippie-Bewegung, aber.
Ja, das ist auch wieder wahr.
Aber das ist, das dachte ich so, aha, ihr wisst also, wie es geht. Weißt du, hätte ja sein können, so, dass es das nicht mehr gibt. Also, dass man ist nur noch die Uniform. Und wenn man nicht die Uniform ist, dann ist man Picard in Teil 9 mit dem quadratischen T-Shirt.
Picard kann machen, was er will.
Das stimmt.
Ja, aber also Pille mit Halstuch sieht so ein bisschen aus wie so ein Lover, alter Loverboy, der immer noch so wütend in ist. Seinem Alter immer noch wütend ist und immer noch so Single in der Bar steht am Tresen und wartet, dass irgendjemand reinkommt, den er sexy findet und so. Das gefällt mir wahnsinnig gut, dieses Outfit.
Ja, naja, aber also im Prinzip ist es so, dass die Enterprise mal wieder den Quatsch richten soll, ne? Mhm. Der so passiert. Und ich habe vergessen, also Psylocke, ne? Mhm. Der ja alle mit so einer Art
Cybok.
Was habe ich gesagt?
Psylocke.
Oh, Entschuldigung. Der alle mit so einer Art Hypnose quasi für seine Zwecke gewinnt, also oder so eine Art Psychomanipulation, stell dich deinen Ängsten, ich befreie dich davon irgendwie so ein bisschen, ne?
Chaka, ja.
Ja, und er sie irgendwie alle so ein bisschen umdreht und zu seinen Gefolgsleuten macht, geht sehr, sehr schnell. Der hat dann eine sehr gute, schnelle Variante gefunden und schafft es auch, einen Teil der Enterprise-Crew für sich zu gewinnen.
Ich habe mir da aufgeschrieben, Cyborg, der Backstory-Wound-Minister, weil er sozusagen für uns mal kurz die Backstory-Wounds der halben Enterprise-Crew aufdeckt und erzählt.
Und wir sind natürlich alle wahnsinnig überrascht, dass relativ viel mit irgendwelchen Väterkonflikten zusammenhängt.
Aber Cyborg ist einfach das geborene Plot-Device. Er macht ja nichts anderes. Ich verursache den Plot. Ich zeige, wo der Plot hingeht. Ich habe auch die Enterprise kaputt gemacht. Das hat noch gefehlt. Also ansonsten. Ja.
Total. Und auch so ein bisschen, guck mal, Vulkanier mit Gefühlen, wo ich denke, ja, das sind ja Menschen. Also Vulkanier mit Gefühlen, weil der Vulkanier ist ja für mich gemacht worden, um mir quasi einen Alternativvorschlag zum Menschen zu machen.
Nee, das fand ich aber interessant, ja? Dass sie, weil Cyborg plötzlich die Idee aufgemacht hat, dass ein Vulkanier vor einer Entweder-Oder-Entscheidung steht und deswegen Cyborg so krass connected zu sein und den Gefühlen der anderen ist, weil er sich als Vulkanier entschieden hat, auf die Seite der Gefühle zu gehen. Und deswegen, so wie Vulkanier Logik halt völlig übertrieben ausleben, er als Vulkanier, der sich für Gefühle entschieden hat, Gefühle völlig übertrieben auslebt.
Ja, ist ein extremer Empath, auf jeden Fall. Das erklärt auch so ein bisschen innerhalb einer Filmlogik, warum er diese komische Kraft hat. Das stimmt, ist gut.
Aber finden wir ihn dann nicht gut?
Ich finde, ganz ehrlich, ich habe mit Cyborg, als wie er dargestellt ist und auch wie er gespielt ist, mit diesem total lebensfrohen Art, überhaupt keine Probleme. Aber das, was er tut, ist halt wirklich, der Film ist einfach so konstruiert. Ich kann das nicht nur der Figur in die Schuhe schieben. Es ist halt, man sieht überall, wie die Teile ineinander greifen. Es ist nicht sehr elegant, was das angeht. Aber gleichzeitig brauche ich jetzt auch nicht einen hyper-eleganten Star Trek-Film. Das ist schon okay so.
Also er könnte aber theoretisch ja die Macht, die er hat, auch zum Guten wenden und so Heilen durch Handauflegen praktizieren zum Beispiel. Naja, irgendwo in so einer netten kleinen Bude.
Das stimmt. Ist eine ambivalente Figur, finde ich. Also auch, ja. Der hat ja dann auch, irgendwann hat er so eine Fantasieuniform an, die er sich selber geschneidert hat, die so ein bisschen nach Sergeant Peppers aussieht. Und das ist mir erstmal grundsätzlich sympathisch. Ich finde auch, also er lockt ja alle irgendwie so in die Falle und ist aber dabei irgendwie trotzdem kein Arsch irgendwie. Das ist so, nee. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
Na, er will ja auch nicht, dass irgendeiner stirbt.
Ihren größten Schmerz weg.
Ja.
Und deswegen folgen sie ihm. Das sieht man ja quasi in dieser allerersten Szene mit diesem Typen, der da auf der Wüste diese vertrocknete Wüste bewacht, sein einziges kleines Stück Erde, was er hat. Und dann nimmt er ihm den Schmerz und danach folgt er ihm. Das ist halt für mich quasi, da hat für mich immer noch so eine kleine Sache gefehlt, dass, weil er den Leuten ihren größten Schmerz oder ihre größte Angst nimmt, ich glaube ihren größten Schmerz, dass sie ihm dann automatisch folgen und seine Gegner dann auch ihre Gegner sind.
Aber jetzt muss man auch mal die Frage aufmachen. Wenn der einfach Kontakt zu seinem Bruder aufgebaut hätte und hat gesagt, komm, lass uns mal dahin fliegen. Hätte das nicht auch geklappt?
Klar, vor allen Dingen die Enterprise, die immer endlos neugierige Crew der Enterprise. Ja. Wäre doch vielleicht mitgekommen.
Vor allen Dingen, oder hätte sich ein Shuttle nur klauen müssen, weil offensichtlich ist diese Barriere ja wirklich nur Illusion, da ist ja gar nichts passiert. Die sind einfach nur da durchgeflogen, kurzer LSD-Trip.
Aufzustehen. Ja. Nebel, die Barriere ist ein Nebel. Also und wir haben ja wirklich gefährliche Nebel erlebt, in allen möglichen, also gefährliche Nebel ist ja eigentlich der Hauptfeind der Enterprise durch alle Serien gewesen.
Die Sensoren sind gestört.
Was?
War das nicht ein Film mit Sigourney Weaver?
Das was war an unseren Gast gestellt, Nils. Ach so.
Aber hier könnte man bestimmt jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwie einen meiner Literaturprofessoren von früher hätte, wenn so, ja, das Eindringen durch die Nebelbank, das Eindringen in die Unterwelt, bla bla bla. Ja, es ist doch egal. Ja, das Göttliche hinter der Wand ist mir egal. Ich will einfach nur zu dem dummen Planeten. Und da ist auch ein typischer Star Trek-Bösewicht aus den alten Folgen. Es gab ja eine Classic-Episode, wo so ein Wesen sich als ein griechischer oder römischer Gott inszeniert hat und Leute als Geiseln gehalten hat. Und das ist ja fast das gleiche Prinzip gewesen. Die Enterprise hat auch aus dem Orbit draufgefeuert. Und deswegen, das finde ich eigentlich gut, dass man wieder so ein Folgenbösewicht quasi nimmt, das gleiche Prinzip. Und Shatner dann wieder mit seinem Mega-Ego so, aha, du denkst also, du bist Gott, pass mal auf, ich schieß dir jetzt den Arsch weg. Das
ich
passt
eine
einfach
Frage,
zur Figur.
Die du mir nicht beantworten kannst. Und deswegen enttarne ich dich als Nicht-Gott.
Ja. Das allein schon. Und dann ist auch schön, dass der Rest von den dreien, ich meine, McCoy ist ja wirklich überzeugt. McCoy ist also, ich bin zwar auf der Seite meines Captains, aber ich bin komplett überzeugt von dem, was Cyborg sagt, nachdem ich diese Vision von meinem Vater hatte, etc. pp. Und auch, ich sag mal, Spock ist beeindruckt zumindest, aber das lässt dann wie so oft nicht so richtig spüren. Aber die sind halt weiterhin erstens auf der Seite von Kirk und Spock ist so, naja, das hier ist jetzt eine logische Frage. Ne? Wenn du wirklich allmächtig bist, ne, und Logik ist nun mal mein Ding, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und die Frage stellt sich aber von Anfang an, wenn du allmächtig bist und du willst von diesem Planeten runter, warum machst du es nicht? Warum hast du es nicht schon vor 100 Jahren gemacht? Das ist halt Quatsch.
Ich war... Nils?
Ich finde aber auch, dass der Film ganz schön diese Bromance festigt. Dafür ist er eigentlich hauptsächlich da. Zwischen Pille, Spock und Kirk. Weil die so, selbst wenn sie so hypnotisiert werden, zusammenhalten und immer unbedingt zusammenbleiben wollen und so. Das finde ich irgendwie ganz gut.
Das ist, habe ich eben auf IMDb gelesen, deswegen ohne Gewehr, aber im Originaldrehbuch muss es wohl so gewesen sein, dass Spock und McCoy sich gegen Kirk wenden und da haben die Darsteller alle gesagt, das ist Quatsch, das würden die nie tun. Und Gene Roddenberry, der ja nur beratend zur Seite stand bei dem Film, hat dann wohl gesagt, ihr habt recht. Und das hat man dann noch umgedreht.
Ich habe es genauso gelesen.
Ja, wenn zwei Leute die gleiche Info gelesen haben, muss sie ja stimmen.
Das ist die Internetregel.
Eben.
Nee, aber ich habe das auch gelesen und das war ja schon immer, das habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, quasi Gene Roddenberrys Idee, dass die Gefahr der für die Star Trek Crew immer von außen kommt und nie aus dem Team selbst.
Ich meine, dafür gab es natürlich.
Das wurde ja auch sofort beendet, nachdem er gestorben ist.
Es gab aber auch in Classic einige Sendungen, wo irgendjemand dann besessen war von irgendwas und trotzdem kam
aber
die Gefahr
ja auch
ursprünglich
dann
von außen. Ja.
Also quasi, er meinte, es gibt quasi nie Zwietracht zwischen der Crew so.
Aber inwiefern wurde es sofort beendet, nachdem er gestorben ist?
Naja, das ist ja so bei DS9 und so war die Stimmung ja schon eine andere.
Ja, aber Deep Space Nine ist ja auch nicht ein reines Föderationsschiff oder so. Also,
ja.
Das war das Prinzip eigentlich
schon.
Der Sendung.
Das stimmt. Aber, oder ich weiß gar nicht, jetzt Voyager habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, aber.
Voyager ist auch egal. Ich habe mir gerade Freunde gemacht, ich weiß, aber.
Ja, mir macht es nicht. Ich mag Voyager total gern. Ich habe es nur ewig nicht geguckt. Ich mag nur Enterprise eigentlich nicht. Und TOS tatsächlich. Ich kann damit nicht, das ist mir zu pappig.
Es ist einfach sehr schlecht gealtert.
Ja, da finde ich mich nicht rein. Das ist für mich eher so irgendwie so eine Slapstick.
Also ich kann es nicht am Stück gucken. Ich kann einmal im Jahr gucke ich so eine Folge und bin so, okay, die hatte ich noch nicht gesehen, abgehakt. Sehr gut.
Ja. Apropos pappig, ich finde, in kaum einem Star Trek-Film sahen die Klingonen so scheiße aus wie in diesem. Wirklich hochpoliert glänzende Plastikglatzen, die hier in der Maske verarbeitet wurden.
Ich habe original die Klingonen vergessen in dem Film gerade. Ich habe nicht eine Notiz zu den Klingonen, die scheinen eine sehr tragende Rolle gehabt
zu haben. Ich habe sehr viele Klingonen-Notizen hier.
Ich gar keine.
Ich habe hier zum Beispiel eben, wie gesagt, die Klingonenglatze ist mir aufgefallen. Dann habe ich hier Klingon, more Genghis Khan than ever, habe ich mir hier aufgeschrieben.
Das ist wohl wahr, ja.
Direkt darunter kommt bei mir die Notiz Klingonenbeschuss-Ausweichmanöver. Das ist anscheinend da ein feststehender Begriff.
Das mit dem Shuttle.
Genau, ja, genau.
Haben sie es im Deutschen so übersetzt? Wirklich? Ja. Klingonenbeschuss-Ausweichmanöver.
Klingonenbeschuss-Ausweichmanöver.
Wow.
Gutes Wort für Geigenmännchen.
Wow, also das, wenn es irgendwann mal einen guten Grund gab, es auf Englisch zu gucken, dann ist es wohl der.
Stimmt.
Ja, und dann sind die ja irgendwann, dann sind die halt durch diese Barriere und sind dann da oft bei in
Wie heißt der Planet?
Shakara?
Shakira.
Shakari.
Shakari. Ach, stimmt, Shakira ist was anderes. Jemand anderes.
Ja. Übrigens auch noch, als die drei dann eingesperrt sind, die drei Bros, Kirk, Pille und Spock, dann fliehen sie ja, da kommen dann auch nochmal die Raketenschuhe zum Einsatz, weil sie durch so einen Schacht fliehen. Mhm. Und
sieht auch genial aus, wie er die beide rechts und links hält.
Ja, sie klettern hoch und dann sagt Spock, ich habe doch hier Raketenschuhe, komm, ich nehme euch mit. Und dann nimmt er erst Kirk mit und dann wollen sie noch Pille mitnehmen und dann sind sie aber zu schwer und sinken wieder herab. Die Flucht gescheitert. Und was ich interessant finde, ist, als sie in die Zelle kommen, sie laufen dann so rum, es ist eine ganz karge Zelle und unterhalten sich irgendwie und Kirk sagt irgendwie sowas wie, ja, Mensch, dass er uns reingelegt hat, ist eine Sauerei und geht so zur Wand und hockt sich hin. Und in dem Moment, wo er diese Hockbewegung macht, kommt ein Hocker aus der Wand gefahren.
Na, er hat auf den Knopf gedrückt vorher, ich bin mir sehr sicher.
Ach, stimmt, kann auch sein, dass er den Knopf gedrückt hat. Da habe ich auch gedacht, genial, dass da so ein Hocker in die Wand eingelassen ist. Das Ding ist ja so eine Zelle, da hat man ja wirklich nichts zu tun. Wozu braucht man da keinen Hocker?
Aber vielleicht kann ja an der gleichen Stelle auch ein Bett rausfahren. Und du spielst doch gerade Death Stranding. Da fahren doch auch die Sachen immer aus der Wand. Wenn er sich die Hand waschen will, kommt immer das Waschbecken und der Spiegel aus der Wand.
Der Spiegel ist doch die ganze Zeit da.
Okay, aber das Waschbecken kommt aus der Wand.
Und hier werden die relevanten Fragen gestellt, aber nicht beantwortet.
Die Dusche bei Death Stranding, da kommt die Toilette unten aus der Wand gefahren. Aber das ist ja auch sinnvoll.
Nein, wenn du an der Wand bist und dir die Hände wäscht, kommt auch das Waschbecken aus der Wand
gefahren. Aber in der Zelle, einen Hocker brauchst du immer in der Zelle.
Aber du musst doch immer saubere Hände haben.
Das Beste aber an dem Hocker ist, dass direkt neben dran steht, do not use in Space Dock. Warum auch immer? Ist da ein Erdbeben oder was?
Ja. Bist du nicht ordentlich angeschnallt?
Naja, und dann sind sie auf jeden Fall, irgendwann kommen sie dann eben nach, Shakari, kommen irgendwann auf diesen Planeten.
Und er nennt es das Paradies, mehrere Male vorher. Mhm. Und dann steigen wir aus und alle sind völlig beeindruckt und es ist einfach eine Wüste mit Kargen.
Ja.
Und so soll das Paradies aussehen? Also
40 Jahre durch die Wüste.
Wenn es ab und zu regnet.
40 Jahre durch die Wüste, nicht vergessen.
Was vergesse ich nicht?
40 Jahre durch die Wüste.
Ach so, also das kommt jetzt auch noch nach der Barriere, oder
was? Ich habe keine Ahnung, ich fand es auch albern. Es war ein schönes Bild, aber es sah nicht aus wie das Paradies.
Nee, es sah halt sehr, also ich fand es halt sehr, also es war halt sehr trocken.
Ja,
Paradies Sand. Doch Pflanzen.
Was ich übrigens gut finde, ist, als sie beschließen zusammen mit Cyborg, okay, komm dann, also weil dann eben unsere drei Bros mit Cyborg beschließen, okay, dann fliegen wir halt nach Shakari. Und in dem Moment, wo sie das beschließen, habe ich mir nämlich sogar aufgeschrieben, sagt Kirk, okay, wenn wir es schon durchziehen, dann streng nach Vorschrift. Und der Satz macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich den mal überlegt. Weil
auch für Kirk nicht sagt, mal ganz davon abgesehen.
Weil wenn wir es schon durchziehen, dann würde man, also dann müsste man es doch eigentlich, also der Satz impliziert doch, dass man sagt, okay, dann machen wir es einfach. Aber wenn man sagt, okay, wenn wir es schon durchziehen, komm, dann machen wir es jetzt streng nach Vorschrift. Das ist so völlig sinnlos.
Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also vor allen Dingen, wenn Kirk irgendwas von Vorschriften sagt, mich immer so, du hast seit Tag 1 nur Vorschriften gebrochen. Oh, was ist los?
Ich glaube, er kennt die auch gar nicht.
Nee, das war
er
erst.
Ich glaube, er hat auch auf der Akademie gesagt, ach, ich mache das nach Bauchgefühl.
Hallo, er hat den Kobayashi Maru-Test einfach manipuliert.
Eben.
Dann macht es ja auch fast schon wieder Sinn, dass Kirk, dass es für Kirk was Besonderes ist, dass er sagt, wir machen es streng nach Vorschrift.
Ich würde übrigens gerne nochmal auf die Pille-Sache zurückkommen bei dieser Szene da mit dem vermeintlichen Gott. ich fand es extrem verwirrend und hat mich auch echt kurz total rausgeschmissen, dass gerade Pille dann so gläubig wird. Weil Pille für mich doch immer der alte Skeptiker ist. Ich meine, ich verstehe schon, wenn du die Auswahl hast zwischen Spock, Kirk und Pille in dem Moment, dann ist es halt schwierig, weil einer muss es halt irgendwie sein. Aber ich fand sehr verwirrend, dass Pille dann plötzlich so...
Ich fand also, aber auch, dass das Pille du, immer... die Figur war, die am ehesten gestaunt hat und sich am ehesten hat beeindrucken lassen und dann die Meinung zu ändern und die aber dann krass zu vertreten, während Kirk immer so, ich bin Kirk, ihr könnt mich, und Spock immer, ich bin logisch, war. Während Pille immer geguckt hat und gesagt, wow, das ist ja unfassbar, das ist ja toll. Er musste immer die emotionalen Reaktionen bringen. Deswegen, du hast schon recht, in dem Triumvirat gibt es halt keine bessere Figur, um es zu machen.
Hm. Ich finde auch, dass
bei 10 Leuten also würde man ihn auch nicht nehmen.
Für mich ist immer so, für mich wäre an der Szene dann Pille gefühlt der gewesen, der sagt, Kirk, lass dich doch nicht bequatschen, das ist doch alles so, weißt du, also der dann eher so wütend sagt, was ist das hier alles für ein Scheiß?
Ja, aber das wäre nur passiert, recht, wenn, also, dass, das wäre aber nur passiert, wenn zuerst ein anderer das mit den Ängsten gemacht bekommen hätte. Dann hätte Pille gesagt, was soll die Scheiße?
Das stimmt schon, die habe ich jetzt gerade so ein bisschen in meinem Gedanken außer Acht gelassen, diese Szene, wo er seinem Vater nicht helfen konnte.
Die war aber auch hart. Die war gut gewählt.
Ja, das stimmt.
Pille ist tatsächlich eher so der Gutgläubige im Team, finde ich.
Findest du, der Gutgläubige?
Ja, ich finde, Pille ist sehr gutgläubig. Der ist auch immer wütend, das ist halt so ein bisschen, er ist halt auch so ein bisschen so der AfD-Wähler auf der Enterprise, muss man leider sagen. Aber
das wird hoffentlich eine Zitatkarte. Ach, seid ihr alle bereit, dass das eine Zitatkarte wird?
Zitatkarte.
Also halt auf gar keinen Fall wählt der AfD.
Na, er ist so ein gutgläubiger Wutbürger, der sich auch so, der sich, glaube ich, auch so ein bisschen reinquatschen lassen würde einen.
Ich stimme dir zu, dass er frustriert und enttäuscht ist oft. Aber das heißt ja nicht, dass er AfD wählt.
Ja, aber er könnte sich tatsächlich reinquatschen lassen, wenn.
Ich glaube, Pilles moralischer Kompass ist nicht defekt, Nils.
Ich bin ja auch Pille-Fan. Also jetzt, wir bleiben mal alle ganz ruhig.
Ja,
ich liebe Pille.
Pass
ja.
auf, wir sind ja ruhig geblieben, bis ja. du gesagt hast, Pille wäre der AfD-Wähler.
Ja, weil
und
der
das
sich,
ist eine Eskalation,
sich,
da werden
Pille lässt
Dominik
extrem,
und ich wehren uns da einfach.
Pille lässt sich extrem leicht in Sachen reinquatschen, weil der eben einfach gutgläubig ist. Und gleichzeitig ist er jemand, der wahnsinnig auf eine gewisse Art gerne wütend ist. Und das sind natürlich, sich gut, glaube ich, in Sachen reinquatschen lassen und wütend, diffus wütend sein, sind ja die zwei Kerneigenschaften von AfD-Wählern und sind ja das, was von der AfD permanent genährt wird. Deswegen habe ich gesagt, wäre Pille da eigentlich auch ein potenzielles Opfer für. Natürlich ist sein moralischer Kompass so intakt, dass er niemals Nazis wählen würde. Aber wie gesagt, es gibt da schon, es gäbe grundsätzlich die Gefahr, dass er denen auf den Leim gehen könnte.
Ich glaube, dass Pille die Art Wähler wäre, der einfach jeder Partei sagt, dass sie scheiße ist, um dann in der Wahlkabine halt die zu wählen, die nicht ganz so scheiße ist.
Welch
auch immer das dann ist.
Ich glaube, Pille würde, auch wenn man ihn vielleicht, auch wenn er der große Stauner und der jemand ist, dem ein bisschen beeinflusst werden kann, ich glaube, Pille würde trotzdem immer die moralisch richtige Entscheidung treffen. Das heißt, nicht die AfD wählen. Nur falls das unklar ist.
Das hat das alles so ein bisschen ernst gemacht gerade. Das ist deine Schuld.
Überhaupt nicht.
Dominik, überhaupt nicht.
Bevor sie nach Shaqiri ankommen, sagt Kirk noch, den er sich hundertprozentig selber ins Buch geschrieben hat, besonders coolen Satz: Gott ist ein vielbeschäftigter Mann. Wo man so, okay.
Wink,
super
wink.
Cool.
Ich habe noch zwei Zitate, die ich leider niemandem mehr zuordnen kann, weil es jetzt schon ein paar Tage her wieder ist. Vielleicht ist das ganze Leben ein Traum. Weiß ich nicht mehr. Habt ihr das zufällig? Nee. Und wozu braucht Gott ein Raumschiff? Ach so, ja, genau. Das ist ja die Frage, die er ihm dann...
Genau.
Ja, stimmt. Mhm. Ich habe die nur so komisch nacheinander hier zu stehen. Stimmt, das ist ja dann... Also, wir sind dann auf dem Planeten Shakira und... wir sehen dann plötzlich, also Cyborg spricht irgendwie und dann sehen wir plötzlich so eine weiße riesen Lichtleinwand, auf der uns ein riesengroßes Gesicht erscheint. Oder erstmal nur eine Stimme, glaube ich, ne? Ja. Oder gleich ein Gesicht.
Ich glaube, er zeigt direkt verschiedene Gesichter von Gottheiten, die wir auch erkennen würden und
genau,
noch ein paar Alien-Gottheiten.
Genau, und landet dann aber auf dem vermeintlichen stanni-christlichen Gott.
Ja, also es sieht eher aus wie Zeus. Ich meine, letztlich sind ja auch viele Abbildungen von Gott im christlichen Glauben von Zeus inspiriert, aber halt ein alter, weißbärtiger Mann.
Genau, also eigentlich Santa Claus. Und
das würde ich unterschreiben, ja.
Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bild, wie der kleine im Vergleich zu dem großen Kopf dann kleines Cyborg da steht und dieser riesengroße Menschenkopf, das fand ich beeindruckend, das fand ich cool. Wollte ich einfach sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da gerade ein bisschen
schäme. Gar kein Problem.
Aber so ist es.
Was ich gut fand, es ist ja wirklich diese Frage, wozu braucht Gott ein Raumschiff, die Kirk zuerst stellt und die sie dann alle irgendwann stellen. Da ist dieses Schöne, dass dieser vermeintliche Gott dann sagt, wer ist diese Kreatur? Und Kirk dann sagt, wer bin ich? Weißt du das nicht? Bist du nicht Gott? Und ich habe wirklich statt bist du nicht Gott erwartet, ich bin William Shatner. Du kennst mich. Es ist wirklich, mittlerweile ist er bei mir so als William Shatner eingebrannt ins Hirn, weil ich in verschiedenen Rollen und Interviews gesehen habe mit diesem dominanten Ego, dass ich einfach ihn als Kirk auch nicht mehr sehe, sondern nur noch als Shatner, immer.
Es gibt da bestimmt im Rohschnitt die ein oder andere Material, was genau das ist, was du gerade gesagt hast.
Hier ist übrigens wieder euer geliebter Interpretations-Hot-Take.
Ohne AfD diesmal?
Ohne AfD.
Cool.
Gott sei Dank. Ich glaube, dass diese Szene, diese ganze Szene mit diesem Gottgespräch und so, dass Kirk sich da nicht nur hat inspirieren lassen, sondern auch so einen leichten, wie nennt man das, so einen Hut-Tippe, so einen Gruß in Richtung Zauberer von Oz gemacht hat, weil das natürlich ja auch das große Oz-Reveal ist, wo am Schluss Dorothy und ihre Gang vor diesem wirren Kopf stehen und dann durch einfache Fragen rausfinden, dass er doch nicht der große Magier ist, ist ja im Grunde genommen 1:1 die gleiche Szene.
Und sie sind ja quasi hinter den Vorhang getreten, um dahin zu kommen. Genau. Also von daher, also da unterschreibe ich wesentlich eher als bei deiner Made in China Interpretation.
Meint ihr, das ist der Film, kritisiert Religion an sich? Also dass jeder Gott irgendwie doch nur so lange gilt, solange Leute sich entscheiden dafür zu glauben und wenn man es aber ernsthaft hinterfragt, hat es keinen Gehalt mehr?
Ich finde
also,
nicht,
das ist übrigens nicht die Interpretation, die ich für alle Religionen habe, sondern ich frage mich nur gerade, ob der Film das versucht hat.
Ich finde nicht, dass der Film eine präzise Stellung bezieht, was das angeht. Er lässt es ja so ein bisschen offen. Ich glaube, irgendwann am Schluss sagen sie auch noch, vielleicht ist Gott ja irgendwo, wirklich irgendwo da draußen, was so ein bisschen versöhnlich für alle Christen, die den Film gucken. Und ich glaube, dass es, wenn es überhaupt, ich will noch nicht mal Kritik an Cyborg, weil auch er ja den Leuten wirklich nur hilft. Ja, das haben wir ja auch schon gesehen. Am Anfang denkt man so, puh, krasser Sektierer, richtig gefährlich, Rattenfänger von Hameln. Und am Ende ist man so, eigentlich geht's den Leuten ja ganz gut. Man muss sie auch nicht mehr heilen von ihrer Besessenheit oder so. Deswegen sehe ich nicht, dass er sehr viel Stellung bezieht, vielleicht maximal vor falschen Göttern oder falschen Glaubensrichtungen.
Das glaube ich auch. Ich halte Star Trek ja sowieso für eine recht christlich inspirierte Serie.
Nee. Gene Roddenberry war so krass anti-Religion. Es gibt keine Religion in seinen Serien. Er war immer ausgesprochen anti-Religion. Also auch sehr vokal. Also das deswegen.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass da sehr immer Liebe deinen Nächsten und so. Also es gibt ja schon so christliche Motive, die da irgendwie aufgegriffen werden.
Ja, aber es gibt ja auch einfach zwischenmenschliche Motive, wie dass man einfach nett zu anderen ist, die dann nicht immer automatisch christlich sind.
Ja.
Also ich meine, man muss ja auch sagen, das haben wir jetzt glaube ich auch schon mehrere Male gesagt, dass Gene Roddenberry zwar der Schöpfer von Star Trek ist, aber natürlich auch nicht bis zum Schluss immer das letzte Wort hatte bei allem. Also, ne?
Nee, also gerade hier nicht mehr. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wenn die christliche Werte damit transportiert werden, also moralisch christliche Werte, dann heißt das ja nicht, dass die Religion damit transportiert wird. Und sehr, sehr viele von unserer modernen Moralphilosophie ist ja inspiriert von religiösen Denkern. Deswegen, das ergibt sich quasi.
Ja.
89 ist ja auch die Zeit, in der dieses ganze New Age-Zeugs irgendwie so ein bisschen in ist, wo es, glaube ich, auch so einen leichten, in Amerika vor allem, in Deutschland wahrscheinlich glücklicherweise nie, aber in Amerika einen gewissen Scientology-Peak gab, wo man auch gesagt hat, irgendwie in Hollywood kommt man da kaum dran vorbei und so. Und deswegen glaube ich, dass es hier schon so eine Kritik an sowas auch in diesem Film implementiert ist, dass man sagt irgendwie so, also wenn sich irgendwer hinstellt und sagt hier, ich bin euer Gott und das ist hier die Religion, da müsst ihr auf jeden Fall gar nicht drauf hören und gar nicht hingucken sozusagen.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen, weil Star Trek sich auch immer ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, zu versuchen, die großen Fragen zu stellen. Und wenn sie schon im Universum und in den Galaxien unterwegs sind, dann kann man ja auch mal gucken, ob es Gott gibt. Also eher so eine Neugierde-Sache anstatt so eine Kritik-Sache.
Am besten finde ich immer noch, dass das in der Mitte der Galaxie einfach so eine Barriere ist und sich die Föderation nie drum gekümmert hat, da mal durchzugucken.
Ich finde auch überhaupt, dass man vielleicht noch mal mit der Föderation sich mal an so einen Brainstorming-Tisch setzt und überlegt, was ist eigentlich die Definition von Barriere? Weil
ja.
Es ist offensichtlich einfach nur ein Nebel.
Also ich verstehe es bis heute nicht. Warum es jetzt, also mir hat da immer dieser Moment gefehlt, wo die Enterprise irgendwie, weil einer ihrer Wissenschaftler richtig gut ist, es schafft, dass man dann durchkommt.
Ja,
weil
und wo auch
es
dieser
einfach
Prozess
keinen Sinn
gefährlich
ergibt.
Ist, ne?
Ja, genau. Also so, wir fliegen einfach durch den Bildschirmschoner, was soll das?
Ja, wenn sie so durch die Zeit reisen oder durch Wurmlöcher oder so, dann sieht man ja auch, wie so das Raumschiff ächzt und knarzt und alle irgendwie verzerren und so. Also, dass man so das Gefühl hat, es ist wirklich schwer, da durchzukommen.
Mir hat sowieso für einen Star Trek-Film hier gefehlt, dass sich die Schauspieler auf der Brücke hin und her lehnen mussten. Ja?
Das stimmt.
Also, es wird viel zu wenig durchgerüttelt. Das gehört so ein bisschen dazu beim Star Trek-Film. Hier gibt es auch keinen richtigen Raumkampf. Da kann ich manchmal drauf verzichten, wenn der Plot das hergibt. Aber hier fliegen die Klingonen die ganze Zeit hinterher und es gibt eigentlich nicht wirklich eine Schlacht. Ist schon ein bisschen traurig.
Das stimmt. Nur Scotty liegt einmal auf dem Boden rum, weil er wieder irgendwo mit einem Schraubenzieher dran ist. Aber
also
das gilt nicht.
Wie viel Masse hat eigentlich Scotty? Wirklich Masse. Mir geht es nicht darum, dass der Mann irgendwie übergewichtig ist, sondern der muss sehr viel Masse haben. Er geht sehr langsam da lang, haut sich ein bisschen in den Kopf und direkt blutet er. Also entweder ist er sehr empfindlich oder er wiegt einfach eine Tonne und deswegen ist diese Kraft, mit der er gegen diesen Balken rennt, so unfassbar heftig. Der schlendert doch nur.
Chekhov ist in dem Film übrigens super scharf auf eine Klingonen am Ende.
Ja, das ist der kleine Comedy-Moment, wo er und Sulu, der so hinterherrennen und so, oh, die hat aber schöne Muskeln. Das war schon ein bisschen, weiß nicht.
Knifflig. Die alten Filme halt, ne?
Ja, ja, aber ich meine, sie drehen ja dann ab, als der andere Klingone sie böse anguckt, ne?
Ist ja lieb.
Das führt mich wieder zu dieser seltsamen Klingonen-Beziehung in Discovery, die irgendwie... Die, wo ich nicht so richtig drüber hinwegkomme in der ersten Staffel.
Ja, die ist ein bisschen sehr intensiv, das ist richtig.
Na,
aber auch so eine Art intensiv, wo ich sogar als Person, die nur zuguckt und weiß, dass es ein Drehbuch gab, denke, sicher, dass ich das sehen soll, dass die beiden da nicht lieber alleine sein wollen.
Ja, das ist, also es, für Star Trek war das schon sehr, ja, intensiv ist einfach das beste Wort, was mir einfällt. Was soll ich sagen?
De Kufma. In dem Film habe ich übrigens das klingonische Wort gelernt für, genau, das hatte ich nämlich auch noch hier bei den, für Erfolg. Das ist nämlich Kapla. Kapla.
Ja, Kapla ist aber auch ein Grußwort der Klingonen. Das wird sehr oft benutzt.
Aber ist ja so, man wünscht sich Erfolg dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich muss aber gerade gucken, was die wörtliche Übersetzung davon ist. Dafür gibt, ich meine, es gibt ja Wörterbücher. Ja, es heißt wörtlich wirklich Erfolg. Aber es ist ganz oft der Gruß der Klingonen. Wirklich sehen sie sich so, Kapla, Kapla. Oh. Das ist das einzige Wort, was ich wirklich oft höre.
Kufma.
Aloha heißt auch Hallo und ich liebe dich. Also da muss man auch sehr aufpassen.
Ist bei mir absolut synonym. Also ich benutze auch Hallo und ich liebe dich so im Alltag.
Ja, meine Menschen,
Kassiererin und so.
Menschen, die man nicht mag, den kann man gleich ins Gesicht spucken. Ja.
Na, auf jeden Fall, sie defeaten Gott, beziehungsweise Cyborg hält Gott auf in diesem Film. Und
ja, Cyborg opfert sich zum Schluss, weil er quasi denkt oder sagt oder zeigt, okay, ihr seid jetzt alle wegen mir hier. Es ist wohl ein bisschen schief gelaufen, ich bin einer Sache auferlegen, deswegen werde ich jetzt quasi in diese Gestalt reinlaufen und sie damit ablenken oder aufhalten, solange könnt ihr verschwinden.
Ja.
Und das klappt.
Am Ende wird es leider auch sehr absurd, wenn so ein Photonentorpedo anscheinend nur noch einen Explosionsradius von 2 Metern hat und deswegen alle überleben.
Ja, das stimmt.
Da darf man nicht so viel mitdenken, das stört nur.
Ich muss auch, aber ehrlich gesagt sagen, dass ich gerade so viel kindliche Freude habe, diese ganzen alten Filme durchzugucken, dass ich keinen davon doof finde.
Ja, ich kann es auch nicht mehr ernst nehmen. Sie sind einfach zu alt dafür, dass diese Realismusfragen, die kann ich eigentlich nicht an den Film rantragen, weil er so alt ist. Aber ich sehe es natürlich trotzdem. Aber was ich viel weniger verstehe, oder ich verstehe es vielleicht schon, aber ich finde es nicht gut, dass Kirk dann einfach sagt, ja, beamt die 2 hoch, mich nicht. Warum? Gab es da irgendeinen Grund? Gab es da irgendwas, wir können nur zwei hochbeamen? Ich weiß es nicht mehr. Wollt ihr einfach noch unbedingt zu dem Typen sagen, weißt du, wer Gott ist? Ich bin Gott, oder was? Was ist da los?
Ich habe hier noch ein paar Sachen zu klären, Leute. Geht schon mal vor. Ja. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt.
Für den Plot verstehe ich es natürlich, dass der Klingonen-Moment, der richtig cool ist visuell, wenn der Bird of Prey direkt vor ihm steht und er dann denkt, er muss jetzt dran glauben, der ist schon stark, aber er hätte es vermeiden können, also einfach sich nach oben beamen lassen können und fertig. Naja, ja. Fragwürdigst.
Ja, aber du hast, aber genau, also die, wenn ich jetzt ins Kino gehe und mir einen aktuellen Film angucke, lege ich an denen natürlich eine viel höhere Erwartungs- und Qualitäts- und was auch immer Messlatte an, als ich an die jetzt anlege. So, es macht mir natürlich einerseits Spaß, mich dann auch ein bisschen drüber lustig zu machen, jetzt mit euch so ein bisschen die skurrilen Momente so rauszusuchen und zu besprechen. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Filme alle sehr, sehr lieb.
Ja, ich
weil
auch.
Ich einfach die Leute total gern habe. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig, richtig doll jetzt auf die Filme mit Picard, weil ich wirklich niemanden auf dieser Welt, vielleicht gerade noch so Nils, mehr liebe als Picard.
Das heißt, Ende Januar ist bei dir fett markiert im Kalender.
Ja.
Sehr gut.
Und deswegen freue ich mich da jetzt wirklich sehr, sehr drauf. Aber gerade auch so Pille und Spock und Kirk und so, es macht mir auch so viel Spaß, den zuzugucken. Also deswegen ist das schon auch alles für mich sehr schön. Es ist ja auch so gedacht, dass der Dezember mich immer dafür tröstet, dass ich den Rest des Jahres Lindenstraße gucken muss.
Darauf wollte ich auch hinaus, dass es wohl die Rache sein muss für die Lindenstraße.
Ja, ja.
Es ist aber schwierig, Rache zu nehmen, weil Nils alles guckt, ne?
Was?
Ist aber schwer, Rache zu nehmen, weil Nils ja bereit ist, alles zu gucken.
Ja, er ist bereit, alles zu gucken, aber letztes Jahr zum Beispiel haben wir ja im Dezember Harry Potter gemacht und das hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Den magst du halt einfach nicht und ich
echt?
Ja total. Also ein bisschen Rache kriege ich. Aber Nils kann natürlich nicht so leidenschaftlich hassen wie ich. Ich habe irgendwie, mein Wutzentrum ist relativ ausgeprägt.
Kann ich auch, aber du hast halt keine Lust mit mir, im Dezember 8-mal Drive zu gucken.
Oh Gott, Drive. Da wäre ich aber auch am Kotzen, du. Beim halben Mal wäre ich schon am Kotzen.
Es gibt tatsächlich mehr als eine Person, die Drive hast, ja?
Ja, ja.
Habe ich das gerade richtig verstanden?
Style over Substance also. Ohne Ende. Furchtbarer Film. Ich hasse den.
Ich auch.
Nichts gegen den Schauspieler und nichts gegen verschiedene Dinge, aber der Film per se völlig überheimter Quatsch. Aber Nils, deine keine Ahnung, in drei Sätzen oder weniger. Wieso hast du Harry Potter so?
Ich hasse Harry Potter gar nicht, aber ich finde, mir ist das zu überladen. Ich habe das Gefühl, da laufen 88 Bücher gleichzeitig und ich verpasse immer die Hälfte, wenn ich die gucke.
Deswegen mochte er auch Star Trek Teil 1, weil da passiert einfach pro halbe Stunde nur eine Sache.
Ja, das stimmt leider. Also deswegen 2001 für dich wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten.
Ja. Nee. Mach schön in Ruhe, ist Nils Motto.
Nee, Leute, einschlafen muss ich auch nicht.
Aber bisschen
ich mag
Walzer
ja, wenn
hören.
Handlung vorangetrieben wird, aber ich finde es bei Harry Potter immer irgendwie so, ich weiß, weil das Problem ist, dass ich ja grundsätzlich ist da ja alles bei, was ich mag. Ich mag ja Zauberer und Zauberei und so. Aber da finde ich irgendwie, ich finde dieses Universum irgendwie so ein bisschen doof. Ich weiß
dann,
nicht, da sind so
dann
viele.
Dann doch lieber Duell der Magier, ja, mit Nicolas Cage. Dann lieber doch Duell der Magier mit Nicolas Cage, zu dem ich das erste Mal hier war.
Für die Leute, die das nochmal nachhören wollen, scrollt euch zurück. Das haben wir mit Dominik schon besprochen. Aber lasst uns zum Ende kommen. Ich möchte von dir wissen, welcher von den 13 Star Trek-Filmen ist dein Lieblingsfilm und welcher dein wenigsten Lieblingsfilm?
Am wenigsten ist am einfachsten zu beantworten, das ist eindeutig der erste, weil ich da wirklich nur die ersten 10, 15 Minuten gucken möchte und alles andere ist mir sehr egal.
Ja.
Der beste ist wirklich schwierig, weil das je nach Laune variiert. Also ich müsste ja, wie die meisten es auch tun, sagen, es ist First Contact, weil das einfach der Film, der meisten Spaß im Kino gemacht hat. Ich bin auch jemand, der Nemesis echt okay findet, im Verhältnis zu den Leuten, die ihn so sehr hassen. Aber es müsste sich entscheiden zwischen First Contact und Zorn des Khan, der aber natürlich mittlerweile krass gealtert ist. Das war ja nicht immer so langsam, wie er jetzt ist. Der war ja mal richtig intensiv, der war richtig spannend früher und heute ist man halt so, ja, okay. Ja. Was da so passiert. Aber ja, ich kann mich so schlecht für Lieblingsfilme entscheiden. Das ist immer so übel.
Ja, ich hasse die Frage auch. eigentlich, aber tut mir leid, dass
ich
sie gestellt
habe. Nee, ich verstehe es, aber du weißt, in der Auswahl sind die Dinge, die bei den meisten halt drin sind. Das ist, bei den Klassikern ist es halt die Geraden, ne? 2, 4, 6. 6 ist auch sehr gut, also das Unentdeckte Land, das er als nächstes macht, ist auch ein sehr guter Film, finde ich. Bis auf diesen einen Moment, wo Kirk dann darüber springt und ruft, Kirk, Enterprise. So ging es, das ist schon sehr kitschig. Und ich finde auch Generations, aber nur aufgrund der Tatsache, dass wirklich Kirk und Picard zusammen sind, cool. Das hätte man ja, aber schöner machen können. Ja. Also das war damals, vor allen Dingen, man sieht auch zum ersten Mal die neue Enterprise im Kino. Man sieht, dass die Uniformen anscheinend nicht gereicht haben für alle, weil im Hintergrund noch ein paar alte rumlaufen. Das war alles sehr, sehr verwirrend für mich, aber auch sehr schön und spannend, weil ich sehr jung war, als der rauskam. Aber letztlich muss es First Contact sein, fürchte ich. Das ist eine Klischee-Antwort, aber es ist so.
Den haben wir ja noch vor uns.
Ja, das ist großer Spaß. Absolut, da wurde das komplette Star Trek-Universum ein bisschen neu geboren. Also alles, was da so stattfindet, hat man danach in den Serien zum Teil auch überstrapaziert, aber immer wieder genutzt und sich drauf berufen. Da ist ganz viel passiert. Da war so eine richtige Verjüngungskur auch, weil das so erfolgreich war. Ja. Man merkt die Auswirkungen noch bis heute und ich finde es richtig schön.
Freust dich da auf den zu gucken?
Total. Ich freue mich auf alle Filme, die noch vor uns liegen.
Ey, das ist Stirb langsam im Star Trek-Universum. Ich wünsche dir viel Spaß damit.
Na, Nils meldet sich dann nochmal bei dir, ob er das so empfunden hat. Aber dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du dir an diesem Montagmorgen die Zeit genommen hast. Heute erscheint diese Folge auch schon.
Fleißig. Soll ich mir ein Beispiel dran nehmen?
Ich werde sie jetzt schnell fertig machen. Mhm. Und Nils?
Maria?
Bitte. Ach so, bevor, da du ja sehr umtriebig bist im Podcast, wie ich es auch bin und jetzt es auch ist. Sag uns doch mal, was man so aktuell noch von dir hören kann, weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute, die dir jetzt zugehört haben, nicht genug von dir kriegen.
Ach du liebe Zeit. Eigenwerbung, immer ein schwieriges Thema.
Ich finde das euch gar nicht. Dafür sind wir doch, wenn ich bei euch zu Besuch bin, dann würde ich auch ganz, also, oder? Ich denke immer dann so, wenn das Leuten gerade Spaß gemacht hat, zuzuhören und wenn du den irgendwie sympathisch warst. Ich habe die meisten Podcasts immer entdeckt, weil irgendwelche Leute irgendwo zu Gast waren. Ich fand die total lustig und cool. Und dann haben die zum Glück am Ende gesagt, wo ich sie noch hören kann. Das hat für mich, ich habe das nie so empfunden. Oh.
Ich meine das auch nicht böse, es ist einfach nur über mich selbst reden.
Ich weiß, aber wir hatten das letztens schon so als Thema und ich möchte natürlich niemanden irgendwie so, aber ich finde das immer gar nicht so schlimm.
Es ist sinnvoll, man soll es immer tun, trotzdem fühle ich mich nie ganz wohl damit. Das ist ja so da unterm Strich. Wenn ihr euch für die deutsche Medienwelt interessiert, aber nicht unbedingt Fernsehen gucken wollt, dann hört die Medienkuh mit Kevin Körber und mir. Wenn ihr sehr, sehr kitschige Serien guckt, sowas wie alles, was auf CW läuft, sei es Supernatural oder die ganzen Superhelden-Serien, dann vielleicht die Anytime Late Night mit Julian Daschewski und mir. Wenn ihr auf 3 unflätige Männer steht, die über ihre Kindheit reden, dann hört Radio Nukular. Und wenn ihr auf Stephen King steht, dann hört Club 19 mit Simon Kretschmer und mir.
Ich werde das alles nochmal in den Beschreibungen verlinken.
Das ist sehr lieb. Und du bist weiterhin stehend eingeladen. Da müssen wir noch einen Termin finden für Club 19, für unsere Gastfolge.
Ich habe gerade The Institute gelesen und bin heiß entflammt für die Liebe für Stephen King.
Ich habe direkt nach The Institute einfach direkt nochmal The Outsider drangehängt, weil ich das noch vor mir hatte. Und deswegen bin ich gerade so sehr gesättigt.
Ja.
Aber ich muss weitermachen.
Aber ich komme gern mal vorbei.
Das freut mich.
Ich habe gerade die Bibel gelesen, das würde euch auch mal gut tun.
Wenn du Gott bist, ja?
Herzlich willkommen in meinem Leben.
Ich habe jeden Morgen, Maria, hast du mittlerweile endlich mal die Bibel gelesen.
Genau. Also von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, lieber Dominik, dass du heute die Zeit gefunden hast. Für unsere Hörer, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn ihr Anmerkungen zu dieser Folge habt, vor allem natürlich sehr gerne positiver Natur, wenn ihr Kritik habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, dann versucht es erstmal bei eurer Mutter, wenn die euch aber nicht zuhört, dann schreibt uns gerne.
Eine Adresse julian@rumblepack.de, da schickt man das hin.
Ja, genau. Dann schickt sie dahin. Und wenn euch das auch nicht reicht, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen unter @wimaf_war_weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Genau. Mhm. Da könnt ihr uns diese Dinge schreiben. Oder wenn ihr das gerne etwas privater halten möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse:
wimaf@poolartists.de.
Wonderful. Da lesen wir alles, antworten aber nur auf das, auf was wir antworten wollen oder wofür wir die Zeit haben.
Sehr gut richtig zusammengefasst.
Oder?
Ja.
Genial. Lieber Dominik, komm bitte unbedingt bald wieder, wenn wir wieder etwas haben, von dem wir glauben, dass es zu dir passt. Oder hey, wenn wir etwas
sehr
haben,
gerne.
Von du
sind immer gut, gut angelegte 50 Euro.
Heute kommt der neue Ghostbusters-Trailer raus.
Oh ja, stimmt. Stimmt.
Und das ist sogar aktuell, wer die Folge am Tag des Erscheinens hört.
Mit Paul Rudd.
Ja. Ja. Das ist ein Kernthema von Nukular, deswegen auf jeden Fall muss ich das gucken.
Na, was?
Ja, habe ich gesagt.
Okay. Sehr schön.
Geil, wie wir hier kurz vorm Ende noch völlig eskalieren.
Totale Eskalation.
Hallo?
Vielen Dank fürs Dabeisein, Dominik.
Sehr,
auf
sehr
ganz
gern.
Bald.
Auf jeden Fall.
Und ihr, liebe Hörer, euch hören wir in ein paar Tagen wieder, wenn es hier weitergeht mit Bernd Begemann, glaube ich.
Genau.
Und Star Trek 6. Deswegen bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao.